Liebe Bäcker, liebe Freunde, willkommen zum The Port Magazin Nummer 43. Diesmal beschäftigen wir uns im Magazin nahezu ausschließlich mit Studios und Publishern. Denn wie es sich halt so ergab, ist da in den letzten Wochen viel passiert. Square Enix etwa hat viel Geld und eine bekannte Personalie mit einem neu gegründeten Studio eingebüßt. Microsoft hat sich zwei Indie-Studios geschnappt und auch THQ Nordic war auf Einkaufstour und verleibte sich gleich zwei Entwickler ein. Dann gibt es noch Neuigkeiten zur Abwicklung von Telltale Games, Sony bleibt im kommenden Jahr der Spielemesse E3 fern und die deutsche Spielebranche atmet auf. Eine Games-Förderung in Deutschland auf Bundesebene wird kommen. Los geht's aber erstmal auf der anderen Seite des Erdballs in Japan. Square Enix. Millionenverluste, Personalabgänge und eine neue Studiobeteiligung. Eine ganze Reihe kleiner Nachrichten gab es in den letzten Wochen zum japanischen Publisher Square Enix. Zum Beispiel setzte das Unternehmen mit seinem neuen Studio Luminous Productions umgerechnet 29 Millionen Euro in den Sand. Diese Information veröffentlichte der Konzern im Rahmen eines Halbjahres-Finanzberichts am 7. November. Darin liest man, dass sich Square Enix entschieden habe, die Geschäftsstrategie für die 100%ige Tochter Luminous Productions gründlich zu prüfen. Diese Entscheidung habe zum Abschreiben eines außergewöhnlichen Verlusts von 3,733 Milliarden Yen, also umgerechnet etwa 29 Millionen Euro, geführt, was die Profite der Mutterfirma im Vergleich zum Vorjahreszeitraum direkt mal halbiert hat. In einer konkreten Meldung zur Abschreibung wird dann erklärt, dass Square Enix entschieden habe, die Arbeiten bei Luminous Productions auf groß angelegte, hochwertige AAA-Titel zu fokussieren, was die Stärken des Studios am besten nutzen würde. Das ist eine erstaunlich nichtssagende Begründung, denn dieses Tochterstudio wurde ja erst im März eröffnet mit dem Final Fantasy XV Game Director Hajime Tabata als Studioboss und dem Auftrag, Zitat, neue AAA-Titel zu entwickeln und innovative Spiel- und andere Entertainment-Inhalte für ein globales Publikum. Zitat Ende. Also, wo ist da der millionenteure Kurswechsel? Auf der Website gameindustry.biz wird gemutmaßt, dass es die Nicht-Spiele-Entertainment-Produkte seien, die hier auf Eis gelegt wurden und damit die Abschreibung verursachten. Sachen eben im Stile des Final Fantasy XV Renderfilms, der kurz vor dem Release des Rollenspiels erschienen ist. Also Transmedia-Inhalte dieser Art. Aufschlussreich ist hierzu auch ein Livestream, den Square Enix ebenfalls am 7. November veröffentlichte. Okay, live war der nicht wirklich. Es handelt sich um eine vorab aufgezeichnete und untertitelte Nachricht des Global Brand Directors für Final Fantasy XV, Aiko Ofuji, der dem Publikum mitteilte, dass von den vier für das Frühjahr 2019 geplanten DLCs für Final Fantasy XV nur noch einer erscheinen würde. Die anderen drei sind gecancelt. Man fokussiere, so Ofuji, die Arbeiten im Studio lieber voll auf ein neues AAA-Spiel. Gerüchte halber eines, das für die nächste Konsolengeneration erscheinen wird. Und dann verließ er auch noch einen Brief von Hajime Tabata. Und darin kündigte der an, zum 31. Oktober seinen Posten bei Luminous Productions und Square Enix zu räumen. Der Studio-Boss und Final Fantasy XV-Direktor verlässt also das Unternehmen. Er will nun ein eigenes Projekt durchziehen und dazu auch ein eigenes Studio gründen. Boah. Da hat Square Enix aber gerade ein ordentliches Schlagloch mitgenommen. Das schmeißt einer der Top-Mitarbeiter, der auch noch seit einigen Monaten ein brandneues AAA-Studio leitet, hin. Da kostet ein Kurswechsel eben dieses Studios viele Millionen Euro und da müssen versprochene DLCs dran glauben. Ganz schön ärgerlich. Aber immerhin, Square Enix kämpft auch an anderen Fronten und während im fernen Osten der Rotstift eingesetzt wird, gibt Square Enix hier in Europa ordentlich Geld aus. Denn am 6. November erklärte Square Enix, sich zu 20% beim britischen Studio Bulkhead Interactive zu beteiligen. Das Studio kennt ihr vom Anfang 2016 via Kickstarter angeschubsten Mehrspieler-Shooter Battalion 1944 und vom First-Person-Puzzler The Turing Test. Mittlerweile hat das Studio mit Hauptsitz im englischen Derby auch eine Zweigstelle eröffnet, und zwar in München. Und nachdem Square Enix über seine Indie-Initiative bereits für beide Spiele des Studios die Publisher-Rolle übernahm, ist der Konzern nun auch Teilhaber. Was dieses Fünftel von Bulkhead Interactive gekostet hat, das wurde leider nicht bekannt. Jetzt auch in Deutschland dicke Games-Förderung auf Bundesebene. Am 8. November, am letztmöglichen Termin, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Also der offizielle Einnahme- und Ausgabeplan des Bundes für das kommende Jahr und dabei auch noch den Punkt im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU umgesetzt, auf den die Gamebranche lange gewartet hat. Eine Games-Förderung auf Bundesebene und zwar in Millionenhöhe. Der Haushaltsausschuss bewilligte 50 Millionen Euro für die Förderung deutscher Spieleprojekte, die beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aufgehängt sein werden. Aus diesem Budget soll dann auch der Deutsche Computerspielpreis bezuschusst werden. Noch ist die Sache nicht ganz in trockenen Tüchern. In der Woche vom 19. bis 23. November muss der Haushaltsentwurf noch durch den Bundestag. Aber der wichtigste Schritt ist getan. Die Games-Förderung in Deutschland hat ein Förderbudget. Sie wird allerhöchstwahrscheinlich Realität. In welcher Form, das steht bislang noch nicht fest. Der Gameverband, nachdem er sich lange für ein Steuervorteilprogramm eingesetzt hat, lobbyiert derzeit für ein Fondsmodell nach dem Vorbild des deutschen Filmförderfonds und nannte dafür bereits im Vorfeld eine Wunschsumme von 50 Millionen Euro. Naheliegend also, dass die Gamesförderung auf diese Weise umgesetzt wird, wenn schon die Wunschsumme erreicht ist. Ein solcher Fonds würde mehr oder weniger automatisch Spieleprojekte made in Germany fördern, von der Prototypenentwicklung bis hin zu Großprojekten. Und das ohne, dass da ein Gremium von Fall zu Fall entscheiden muss. Lediglich die Formalien der Anträge sowie der obligatorische Kulturtest sollen händisch erfolgen. Der Förderzuschuss soll je nach Gesamtbudget des Projekts zwischen 25% und 50% liegen. So zumindest wünscht es sich der deutsche Branchenverband Game. Und egal, welches Förderkonzept das am Ende sein wird, ein großer Schritt für die Spieleförderung in Deutschland ist damit auf jeden Fall getan. Und in ein paar Jahren, vielleicht 3 oder 4, dann sehen wir vielleicht dann schon, was das gebracht hat. Vielleicht gibt es ja dann wirklich mehr AAA made in Germany, mehr erfolgreiche Studios und eine kerngesunde Gaming-Szene in ganz Deutschland. Tja, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, in welcher Form die Games-Förderung in Deutschland nächstes Jahr Realität wird. Microsoft kauft Obsidian und Inksile. Im Rahmen der Werbeveranstaltung XO18 am 10. November, das war so eine Art Spiele-Line-Up-Show für die Xbox, sowie eine Dauerwerbesendung für das Xbox Game Pass-Abo, im Rahmen dieser Veranstaltung jedenfalls kündigte der Xbox-Chef Phil Spencer auch 2 Neuakquisitionen an. Zu einer gab es bereits im Vorfeld einigermaßen konkrete Gerüchte, die andere kommt überraschend. Und zwar übernimmt Microsoft den Rollenspielentwickler Obsidian Entertainment, bekannt durch Fallout New Vegas, das erste South Park-Rollenspiel oder Pillars of Eternity. Und dann übernimmt Microsoft auch noch Inksile, ebenfalls ein Rollenspielstudio, gegründet vom Interplay-Veteranen Brian Fargo und bekannt für die Wasteland-Reihe, Bard's Tale 4 und Torment, Tides of Numenera. Damit dürfte Microsoft insbesondere für PC-Spieler und Rollenspielfans sein Profil deutlich schärfen. Dieser Deal passt auch zum Zugeständnis Spencers, dass der Windows 10 Store als Spieleplattform noch deutlich besser werden muss und soll. In meiner Wertschätzung zu Forza Horizon 4, da beschrieb ich ja, was für eine frustrierende und schlecht bedienbare Software dieser Store ist. Hier ist tatsächlich noch viel Arbeit nötig, damit ich mich jemals wieder traue, dort ein Spiel zu kaufen. Neue Rollenspiele aus den Händen von Obsidian oder Inksile könnten da tatsächlich einen Anreiz schaffen. Aber bis die erscheinen, dürfte noch viel Zeit ins Land gehen. Halten wir also fest, Microsoft kauft weiter fleißig Studios ein. Aber dieser Deal, also konkret der mit Obsidian, der kommt nicht ohne Kritik daher. Ich hatte ja schon im Magazin Nummer 41 darüber berichtet, wie der ehemalige Obsidian-Mitarbeiter und Studio-Mitgründer Chris Avellone immer wieder gegen das Studio ätzt. Und das tat er auch wenige Tage, bevor Microsoft den Deal nach langen Gerüchten endlich bestätigte. Am 6. November schrieb er auf Twitter, freilich schön öffentlich, Phil Spencer an mit, Zitat, wenn ihr den Deal mit Obsidian Entertainment durchzieht, dann würde ich mir wirklich sehr genau die Pillars of Eternity Verkaufszahlen anschauen, die Fick diesen Monat indirekt veröffentlicht hat und sich dazu sehr zugeknöpft verhält. Gute Entwickler dort, schreckliches Management. Heuert die Entwickler an, feuert den Müll an der Spitze. Zitat Ende. Der Avellone Chris, der ätzt gerne und oft die Firmenleitung von Obsidian an. Und mit seinem Hinweis auf die Verkaufszahlen von Pillars of Eternity 2 Deadfire, den Nachfolger des Kickstarter-Erfolgs, meinte mit seinem Tweet, damit hat er einen wunden Punkt getroffen, denn die sind allem Anschein nach deutlich unter den Prognosen der Entwickler, die diesen Teil ja nicht auf Kickstarter, sondern extra auf der Plattform Fig finanziert haben. Dort können User auch große Summen investieren und dabei, sofern der Titel kommerziell erfolgreich ist, an den Gewinnen aus diesem Projekt beteiligt werden. Und so wie es aussieht, liegen die Verkäufe weit unter den Erwartungen. Das zeigte der Twitter-User Dylan Holmes am 7. November auf. Er hat 1.000 US-Dollar in die Entwicklung von Pillars of Eternity 2 investiert, für die bei Fig insgesamt 4,4 Millionen zusammengetragen wurden. Das Spiel erschien am 8. Mai für den PC, Konsolenfassungen folgen im Frühjahr 2019. Dylan Holmes jedenfalls berichtet, Zitat, für alle Verkäufe seit Launch bis Ende September, der Zeitraum, in dem jedes Spiel den allergrößten Teil seiner Kohle macht, habe ich $192,67 bekommen. Die Gewinnschwelle für Investoren lag bei 580.000 verkauften Einheiten für je $50. Daraus schließe ich also, dass sie gerade mal 110.000 Einheiten verkauft haben. Zitat Ende. Das sind in der Tat ernüchternde Zahlen. Selbst für ein nischiges Oldschool-Rollenspiel wie Pillars of Eternity 2 und ein schönes Mahnmal dafür, dass Crowdfunding-Plattformen stets mit einem Risiko verbunden sind. Nicht nur ist ungewiss, ob ein derartig finanziertes Spiel jemals erscheint oder das in einem guten Zustand, auch der kommerzielle Erfolg und somit ein Return of Investment für Kleininvestoren ist nicht garantiert. Es scheint, als wäre der Microsoft-Deal für das Studio der letzte Rettungsanker gewesen. Jetzt, als Teil des US-Großkonzerns, muss Obsidian zumindest bis zur nächsten großen Umstrukturierung oder zum nächsten großen Kurswechsel, siehe Square Enix, keine Angst mehr um seinen Fortbestand haben. Die Finanzierung der nächsten Projekte, die Gehälter der Angestellten, all das ist sicher. Freilich unterwirft sich das Studio damit der Konzernpolitik und Strategie von Microsoft. Aber es ist eine gute Frage, ob Obsidian angesichts der schleppenden Verkäufe von Pillars 2 noch lange im Geschäft hätte bleiben können. Denn was hatte Obsidian noch an Spielen in letzter Zeit? Pillars 1, Tyranny und das erste South Park-Rollenspiel, aber eben nicht mehr der Nachfolger, den entwickelte Ubisoft lieber selbst. Und auch das Panzerballer-as-a-Service-Spiel Armored Warfare, das ursprünglich mal bei Obsidian in Entwicklung war, das ist inzwischen direkt beim Publisher My.com in der Entwicklung. Kein gutes Zeichen, wenn Publisher derart wenig Interesse an einer dauerhaften Kooperation haben. Wer weiß, vielleicht wäre es Obsidian Entertainment ohne den Microsoft-Deal langfristig wie Telltale Games gegangen. Das US-Adventure-Studio legte ja vor einigen Wochen eine spektakuläre Pleite hin. Und apropos Telltale. Telltale-Pleite. Diverse Spiele verschwinden von Steam. Wie die Website GameDaily.biz am 14. November berichtete, geht es mit der Liquidierung von Telltale Games voran. Der US-Entwickler feuerte am 21. September über 250 Mitarbeiter, stellte den normalen Geschäftsbetrieb weitestgehend ein und befindet sich aktuell in einer Art kontrollierter Auflösung. Game Daily zufolge ist die Beraterfirma Sherwood Partners damit beauftragt, das Studio abzuwickeln. Der Prozess, den Telltale nun durchmacht, der ähnelt einer Insolvenz oder einem Konkurs, aber ohne für das Unternehmen, das ihn durchmacht, den finanziellen Bankrott zu bedeuten. Es ist vielmehr eine Art kontrollierte Geschäftsauflösung im Interesse der Gläubiger. Dazu können auch Assets, also das Eigentum des Unternehmens, veräußert werden, egal ob das jetzt Bürostühle oder Spielelizenzen sind. Und man scheint bereits den Back-Katalog des Entwicklers veräußert zu haben, denn einige Telltale-Titel sind in den letzten Tagen von Steam verschwunden, etwa Back to the Future, Jurassic Park und Tales of Monkey Island. Die kann man nicht mehr auf Steam kaufen oder mit der Steam-Suche finden. Direktlinks führen aber immer noch auf eine Produktseite ohne Kaufen-Funktion. Wer diese Spiele bereits auf Steam besitzt, für den dürften sie auch weiterhin existieren. Sie sind jedoch zunächst vom Markt verschwunden und tauchen vielleicht bald wieder im Portfolio eines anderen Publishers auf. Aber das zeigt mal wieder ganz eindrucksvoll, dass der Digitalvertrieb von Spielen auch seine Schattenseiten hat. Lizenzquerellen oder Studiopleiten können von heute auf morgen gewisse Spiele komplett aus dem Markt verschwinden lassen. Zur Telltale-Pleite hat jedenfalls Game Daily noch einige Originaldokumente zusammengetragen. Demzufolge können sich Gläubiger noch bis zum 9. April melden, um eventuelle Ansprüche an den Assets des Studios zu erheben. Bis Mitte 2019 dürfte das Studio damit endgültig abgewickelt sein. Für die Ex-Mitarbeiter ist auch deutlich eher Schluss. Nur noch bis zum 30. November, so ein Ex-Mitarbeiter gegenüber Game Daily, würde den entlassenen Entwicklern noch die Krankenversicherung gezahlt. Tja, da scheint es also wie damals mit THQ zu geschehen. Die Marken des Studios werden wohl in den kommenden Monaten allesamt neue Eigentümer erhalten und immerhin konnte Telltale noch eine Lösung für das The Walking Dead The Final Season Problem finden, denn von der finalen Staffel des Zombie-Apokalypse-Adventures erschienen vor der Telltale-Pleite nur der erste Teil. Die Reihe soll nun von Skybound Games beendet werden, das vom The Walking Dead Comic-Autoren Robert Kirkman mitbegründet wurde. Dazu will man sich dann auch die Hilfe von einigen ehemaligen Telltale-Entwicklern holen. Langfristig soll dort also beendet werden, was bei Telltale Games begann. THQ Nordic kauft Coffee Stain Studios und Bugbear Entertainment. Und ach, die ganze Sendung dreht sich heute wirklich vor allem um Studios, Studios und ihre Probleme oder Studios auf der Einkaufsliste großer Publisher. Und da muss ich freilich auch die Shopping-Sucht von THQ Nordic bemerken. Der skandinavische Publisher hat in den letzten Monaten extrem viele bekannte Studios und Unternehmen erworben. Koch Media etwa mit seinem internationalen Publishing-Geschäft unter der Marke Deep Silver, den Würzburger Entwickler Handy Games, den Entwickler Black Forest Games in Offenburg oder die Markenrechte an Kingdoms of Amalur, an Timesplitters, an Second Inside, Alone in the Dark und Act of War. Und am 14. November kamen gleich noch zwei skandinavische Entwicklerstudios dazu. Zum einen erwarb THQ Nordic den schwedischen Entwickler Coffee Stain Studios für ca. 30,9 Millionen Euro. Das Studio ist durch den Tower Defense und Shooter-Hybriden Sanctum 1 und 2 und den Goat Simulator bekannt. Und aktuell arbeitet es neben weiteren Projekten am Schürf- und Survival-Koop-Shooter Deep Rock Galactic, der seit Februar in Steams Early Access-Programm läuft. Außerdem kaufte sich THQ Nordic beim finnischen Studio Bugbear Entertainment ein, allerdings nur zu 90%. Wobei ich beim Wort nur so Anführungszeichen mit den Händen gemacht habe. Praktisch ist der Rennspielentwickler jetzt Eigentum von THQ Nordic. Und das Studio kennt ihr vielleicht von Flatout 1 und Flatout 2 oder durch das Rennspiel, was sie lange Next Car Game genannt haben und was zum Release dann den Titel Wreckfest bekommen hat. Eine Summe für diesen Deal wurde übrigens nicht genannt. Es konsolidiert also weiterhin heftig im Games-Bereich und THQ Nordic bleibt einer der umtriebigsten Einkäufer kleinerer Studios und Lizenzen und ich frage mich langsam wirklich, was deren Masterplan ist. Will THQ Nordic wirklich ein großer AAA-Publisher sein? Hat das Unternehmen dafür das Know-how und Teams, die gut genug sind? Hat das ein gutes Näschen für überzeugende Spielkonzepte? Hat es prall gefüllte Portokassen für viele Jahre andauernde Großprojekte und auch die Geduld, diese durchzuziehen? Oder begnügt man sich mit kleineren Titeln, die Nischen, Nostalgie und etablierte Retromarken bedienen? Ich bin gespannt, wann wir als Spieler mitbekommen, was mit all diesen Einkäufen in den letzten Monaten langfristig angeschoben wurde. E3 2019. Sony bleibt Spielemesse fern. Eine kleine Überraschung gab es vom japanischen Großkonzern Sony. Am 15. November teilte Sony Interactive Entertainment, der Games-Zweig des Unternehmens, an, dieses Jahr nicht auf der Spielemesse Electronic Entertainment Expo, kurz E3, präsent zu sein. Die E3 findet jedes Jahr im Sommer in Kalifornien statt und ist der große Termin im Jahr für Neuankündigungen und Spielepräsentationen. Im Jahr 2019 wird die vom US-Branchenverband ESA veranstaltete Messe zum 25. Mal abgehalten und bislang war Sony stets ein Teil der E3. Doch damit ist erstmal Schluss. Ein Sony-Statement liest sich wie folgt. Während sich die Branche weiterentwickelt, sucht Sony Interactive Entertainment weiterhin nach innovativen Möglichkeiten, mit seiner Community zu interagieren. PlayStation-Fans bedeuten die Welt für uns und wir wollen immer innovieren, anders denken und mit neuen Arten experimentieren, unsere Spieler zu bezaubern. Als ein Resultat davon haben wir uns entschieden, 2019 nicht an der E3 teilzunehmen. Wir gründen neue und bekannte Wege, um 2019 mit der Community zu interagieren und können es kaum erwarten, unsere Pläne mit euch zu teilen. Zitat Ende. Kurzum, Sony mag halt nicht mehr. Und ist damit auch nicht wirklich allein. Seit 2014 veranstaltet Nintendo keine E3-Pressekonferenzen mehr, sondern strahlt eine Art News-Sendung auf YouTube aus. Und seit 2016 bleibt EA der Messe ganz fern, verzichtet aber nicht aufs Spiele-Vorschau-Spektakel. EA hielt in den letzten Jahren eine Art Parallelveranstaltung zur E3 ab, die auch räumlich stets direkt neben dem Messegelände zu finden war. Generell gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Kritik und Frust unter E3-Ausstellern. Im Gespräch speziell mit kleineren Unternehmen erfuhren wir etwa, dass jeder noch so kleine Stand auf der Messe mit extremen Kosten verbunden ist. Dazu klagten Aussteller insbesondere dieses Jahr, wo die E3 auch für eine limitierte Zahl Privatbesucher offen stand, über zu viel Gedränge. Ist die E3 mal wieder über sich hinausgewachsen? Kommt bald wieder das Gesundschrumpfen der Veranstaltung wie im Jahr 2006 und 2007, als die E3 nur noch in einem ganz kleinen Maßstab in Hotels oder Veranstaltungsräumen in Santa Monica stattfand? Oder verwässert die Spielemesse lediglich zu einer Veranstaltung von vielen zu diesem Zeitpunkt? Eine E3-begleitende Pressekonferenz im Stile von EA hat Sony zumindest nicht geplant. Das bestätigte das Unternehmen Anfragen gegenüber. Nachdem bereits die Fanveranstaltung PlayStation Experience für diesen Winter abgesagt wurde, hat Sony mit dieser Entscheidung fürs kommende Jahr praktisch allen größeren Events abgesagt, auf denen der Konzern hätte neue Spiele präsentieren und den aktuellen Stand bereits angekündigter Titel vorführen können. Und da sind noch einige in Entwicklung, unter anderem Hideo Kojimas nächstes Spiel, Death Stranding. Wieso zieht sich Sony gerade jetzt so sehr von all diesen Shows zurück? Hier kann ich nur meinen Spekulationshut aufsetzen und ich sehe zwei Dinge. Zum einen die Sache mit dem Geld. Messestände, Fanfestivals und Pressekonferenzen sind teuer. Und ich kann mir vorstellen, dass Sony mit kleineren Kalibern ähnlich gute Treffer erzielt, sprich mit weniger Aufwand genauso viel Aufmerksamkeit erzeugen kann wie mit der großen, teuren E3-Spieleshow. Kleinere Messen wie die PAX in den USA oder die EGX in Europa sind preiswerter für Sony und dort läuft auch noch exakt die Zielgruppe rum. Livestreams und Videoshows, siehe Nintendo, sind ebenfalls ein bewährtes Werbemittel, wenn es um die Kunde, um neue Spieleprojekte geht. Die altmodische Marktschreier-Show mit großer Bühne kann sich Sony also eigentlich sparen. Und zum anderen vermute ich, dass Sony 2019 gar nicht so viel zu zeigen haben könnte. Es sind noch einige Sony-Eigenproduktionen in Entwicklung, doch wer weiß, zu welchen der Konzern im kommenden Jahr wirklich viel Neues zeigen kann. Intern dürften außerdem längst diverse Spieleprojekte für die Nachfolgerkonsole der PS4 angelaufen sein, über die Sony nur schwer Auskunft erstatten kann, wenn diese neue Konsole noch nicht angekündigt ist. Und mit dieser Ankündigung rechne ich erst Ende 2019. Möglich also, dass Sony der E3 einfach deshalb fernbleibt, weil das Timing nicht passt, weil es im Sommer 2019 einfach noch nicht genug zu zeigen gibt. Ganz am Rande, mein persönlicher Tipp für den Release der PlayStation 5, irgendwann zwischen März und November 2020. Aber das ist pure Spekulation anhand öffentlicher Fakten. Ich habe hier leider keinerlei Insider-Kontakte und keinerlei Geheimwissen. Nun, das war der Thementeil des Magazins. Es folgt noch der Standard-Appendix. Ich verlese feierlich die größeren Releases der kommende Woche. Das ist weder eine vollständige Liste, noch sind das Empfehlungen. Gott, das Machwerk The Quiet Man habe ich beispielsweise auch in einer der letzten Folgen genannt. Und boah, ist das mies. Mehr dazu bald hier bei The Pod. Also, diese Spiele erscheinen unter anderem und vielleicht, weil, an alle Angaben ohne Gewähr, zwischen dem 17. und 30. November. Und dieses Mal haben wir wieder einen schönen Fall von Release mit Anführungszeichen, denn Battlefield 5. Der Zweite Weltkriegs-Shooter von EA DICE wurde vom 15. auf den 20. November verschoben. Und doch dürfen Käufer der teureren Versionen oder Abonnenten von EAs PC-Spiele-Flatrate schon mehrere Tage eher ran. Ich spiele das jetzt schon. Und zugegeben ist diese aktuelle Fassung noch nicht final, da fehlen auch noch einige Missionen und Modi. Aber andererseits fehlt dann auch am 20. November immer noch ganz viel, was dann so tröpfchenweise bis März 2019 folgen soll. Man denke an den Battle Royale Mode, der zur Ankündigung des Spiels auch angekündigt wurde. Tja, aber der 20.11. ist halt jetzt der Termin, ab dem die Käufer der Standard-Edition auch mitspielen dürfen. Also, nachdem er das Spiel erstmals gegen Geld spielen konnte und bevor das Spiel fertig ist, ist der Release-Termin. Heieiei. Am 20. November erscheint dann auch ein neuer Teil einer extrem erfolgreichen Spielereihe, der Landwirtschaftssimulator 19. Der lädt PC, PS4 und Xbox One-User zur beschaulichen Agrarproduktion ein, mit einem Fokus auf einen großen lizenzierten Fuhrpark aus Spezialfahrzeugen. Es gibt zwei Umgebungen, einmal Europa und einmal USA, und neu dabei sind etwa Fahrzeuge des US-Herstellers John Deere sowie Pferde als Nutztiere. Danach folgt eine kleine Atempause und dann geht es Ende November mit den größeren Releases weiter, am 27. etwa, mit Darksiders 3 für PC, Xbox One und PS4. Die Hack-and-Slash-Reihe entstand ja damals unter dem mittlerweile bankrotten Publisher THQ beim mittlerweile geschlossenen Entwickler Vigil Games. Doch der mittlerweile zu THQ Nordic umgetaufte Publisher Nordic Games kaufte die Rechte an Darksiders aus der THQ-Konkursmasse und mit Gunfire Games arbeiten eine Reihe von Ex-Vigil-Mitarbeitern am dritten Darksiders. Darin spielen wir die weibliche Figur Fury oder Zorn, die in der Welt des Spiels einer der vier Reiter der Apokalypse ist. In Sachen Gameplay erwartet uns darin erneut so eine Art Mix aus God of War und Zelda, diesmal jedoch mit weniger Gegnern, die dafür recht stark sind, so im Vergleich zu den Vorgängern. Dark Souls lässt also grüßen. Am 28. November startet Valves neuestes Spiel auf Steam, Artifact. Das ist ein Sammelkartenspiel, ähnlich wie Hearthstone oder Gwent, nur eben basierend auf dem MOBA Dota 2. Und obendrein haben die Game Designer das Gameplay eines MOBA in vielen Details auf das Kartenspiel übertragen. Es gibt ebenfalls drei Lanes, also drei nebeneinander angeordnete Spielfelder, und wir haben ebenfalls einige Helden im Team, die sterben und respawnen können. Allem Anschein nach dürfte Artifact damit einer der komplexeren Genrevertreter werden und eine gewisse Grundkenntnis von Dota 2 dürfte durchaus nötig sein, um in Sachen Lore nicht nur Bahnhof zu verstehen. Am 30. November dann erscheint Ride 3 für den PC, die Xbox One und die PS4. Die Motorradrennsimulation des italienischen Studios Milestone bietet über 200 Zweiräder, sowohl modern als auch historisch, 30 Strecken und diverse Rennserien. Und ach, es ist halt ein Rennspiel von Milestone, dem Entwickler, der bislang noch nie so wirklich ins Schwarze getroffen hat. Dessen Spiele meist so 60er und 70er Wertungen kassieren. Ride 3 dürfte aber sicher ein Publikum finden. Es gibt schließlich sonst keine Motorradrennsport-Simulation im Revier. außer von Milestone. Und am 30. November erscheint dann auch noch X4 Foundations für den PC. Das Weltraumspiel des Aachener Entwicklerstudios Egosoft bietet, wie seine Vorgänger, eine große Weltraum-Sandbox, in der wir selbst entscheiden können, ob wir ein Handelsimperium aus der Ferne managen oder lieber direkt am Steuerknüppel sitzen und kämpfen wollen. Oder halt das tun, wonach auch immer uns der Sinn steht. Wir und die verschiedenen KI-Völker klöppeln aus modularen Bausteinen im Spiel Raumstationen zusammen. Angebot und Nachfrage bestimmen dabei das Verhalten der NPCs und ein detailliertes Ressourcensystem simuliert für jedes Objekt, ob Raumschiff oder Kraftwerk, den Weg vom Rohstoff bis hin zum fertigen Gebrauchsgegenstand. Und das waren sie schon. Die Releases im November und das The Port Magazin für dieses Mal. Danke, dass ihr auch diesmal dabei wart. Ich wünsche mir nun eine gute Besserung. Ich hoffe, die Stimme klingt in der nächsten Folge wieder samtweich und angenehm. Und ich wünsche euch noch ein paar wunderbare Herbstwochen. Viel Spaß beim Zocken und weiterhin viel Spaß mit all unseren Podcast-Formaten. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.